Ich beginne mit einer kurzen Frage. Ihr müsst sie nicht beantworten, vielleicht innerlich in euch. Seid ihr schon mal zu etwas überredet worden, das ihr eigentlich nicht wolltet? Irgendwann in eurem Leben habt ihr einmal eine Entscheidung getroffen, die ihr eigentlich niemals treffen wolltet. Aber da stand ihr da mit der Entscheidung, mit Reue in eurem Herzen. Ich kann mich gut entsinnen, solche Entscheidungen habe ich schon einige getroffen, aber an eine kann ich mich sehr gut zurückerinnern. Da hatten wir mit meiner Frau, wir waren auf einer Staubsaugerparty. Es gibt ja alle möglichen Partys, Tupperpartys und wie sie alle so heißen. Und da hatten wir einen Staubsauger gekauft. Den Preis traue ich mich gar nicht zu nennen. Es waren über 1000 Euro. Ja. Und der konnte angeblich alles. Ja, der war nicht wasserbetrieben, aber er hatte keine Staubbeutel mehr. Der Schmutz wurde in Wasser aufgefangen und er sollte eine Lebensdauer von 20 Jahren haben und. Es vergingen keine 48 Stunden, so bereuten wir beide unsere Tat bitter. Nicht, weil er kaputt war, sondern weil wir so viel Geld ausgegeben hatten. Und an diesem besagten Tag nahmen wir uns vor, dass wir nie wieder so eine Entscheidung treffen würden, ohne eine Nacht drüber geschlafen zu haben. Und ich muss sagen, seitdem fahren wir gut mit diesem Vorsatz. Wir haben nie wieder so teure Werbegeschenke oder bis Werbeartikel gekauft in einer Werbung. Und trotzdem standen wir da mit unserer Entscheidung. Ich habe kurz überschlagen, wie viele Staubbeutel ich für unseren guten alten Siemens-Staubsauger hätte kaufen können, um dieses Geld rauszuholen. Dieser Staubsauger hat sich auch nie amortisiert. Er ging irgendwann nach 11 Jahren kaputt. Ja, das war unsere Erfahrung. Vielleicht habt ihr eure Erfahrungen, dass ihr irgendwann mal an einem Punkt wart, ihr habt eine Entscheidung getroffen, sei es nun ein Kauf oder andere Dinge, und da habt ihr euch selbst gesagt, da wollte ich nie hin. Mir geht es heute auch so ein Stück weit um unser geistliches Leben. Und ich, wenn ich zurückblicke, habe ich auch in meinem geistlichen Leben manchmal eine Entscheidung getroffen, wo ich später gesagt habe, die wollte ich nicht treffen. Da wollte ich doch nicht hin, das sollte so nicht kommen. In der Bibel gibt es auch eine Geschichte, da geht es um einen König Israels, der auch eine Entscheidung trifft, die er später bereut. Und ich lade mit euch ein, mit mir das Kapitel 22 im ersten Buch Könige aufzuschlagen. Erster Könige, Kapitel 22. Wir werden das ganze Kapitel nicht lesen, nur einige Verse, aber im Wesentlichen geht es heute um dieses Kapitel. Erster Könige 22, ich lese ab Vers 1. Und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Aram und Israel, aber im 3. Jahr, da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Und der König von Israel sagte zu seinen Dienern, habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Und er sagte zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Hier kurz innegehalten. Mit wem haben wir es da zu tun? Da heißt es zuerst, Josaphat besucht den König von Israel, Ahab. Wer ist Josaphat? Sein Name bedeutet so viel wie der Herr richtet. Und diese Worte sind auch Thema des gesamten Kapitels. Es heißt von ihm, und da lese ich nur zusammenfassend 2 Verse aus 2. Chroniker, und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie Israel es machte. Es heißt über Josaphat, er sicherte das Land Juda. Er reißt die Götzenbilder und die Altäre nieder. Er sendet Oberste, Leviten und Priester ins ganze Land, um das Volk aus dem Gesetzbuch zu lehren. Zusammenfassend würden wir wahrscheinlich sagen, ein König, der seiner Verantwortung im Sinne Gottes nachkommt und sie wahrnimmt. Ahab ist genau das Gegenteil. Ahab ist im Grunde genommen unter den Königen Israels der Inbegriff der Gottlosigkeit. Da hat er noch diese Frau, die Syrophönizierin Isabel, doch sie wird so dargestellt und geschildert. Und der Höhepunkt der Gottlosigkeit Ahabs wird im Kapitel davor beschrieben. Ahab sitzt so in seinem Haus, guckt nieder und sieht diesen schönen Weinberg. Der Weinberg Nabots, er gehört ihm nicht. Er will ihn gerne haben und es wird beschrieben, dass ihn sogar der Unmut überfällt. Er hat keine Lust mehr, würden wir heutzutage sagen. Es nimmt ihn einfach jegliche Lust, dass dieser Weinberg nicht ihm gehört. Isabel macht kurzen Prozess. Sie lässt Zeugen gegen Nabot aufstehen. Er wird verklagt, er wird hingerichtet, er wird gesteinigt. Und sie schenkt Ahab diesen Weinberg. Und so ist er wieder froh und mutes und kann wieder positiv in die Zukunft blicken. Und kurz danach wird diese Geschichte beschrieben. Ahab, das absolute Gegenteil von Josaphat. Und jetzt lese ich noch einmal den Abschnitt aus Vers 4. Josaphat sagt zu Ahab, nachdem er ihn fragt, willst du mit mir in den Kampf ziehen? Ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und als ich dieses Kapitel erneut las, dachte ich mir, wie kommt Josaphat zu dieser Entscheidung? Wie kommt er zu dieser Aussage? Und der Ausgang der Geschichte zeigt uns, dass er das eigentlich nicht wollte. Er als König, der das Gegenteil ist von Ahab, wollte sich eigentlich nie so auf diese gemeinsame Sache einlassen. Warum tut er das? Warum tun wir manchmal Dinge, die wir nicht wollen? Dabei ist die gesamte Geschichte, das gesamte Kapitel ist so aufgebaut, dass Josaphat die Augen eröffnet werden sollen, dass er sich auf diese gemeinsame Sache mit Ahab nicht einlassen soll. Nur als Josaphat diese Zusage machte, wir lesen das Kapitel nicht weiter, ich erzähle es nur nach, da wird er doch etwas skeptisch. Er sagt, gibt es nicht einen Propheten des Herrn, den man befragen konnte? Und Ahab sagt, jawohl, die habe ich, es gibt gleich 400 Stück. Und 400 Propheten kommen zusammen und sie sagen, jawohl, ziehe in den Krieg, der Sieg gehört dir, mach gemeinsame Sache, es wird gut ausgehen. Josaphat ist immer noch skeptisch, denn diese Art der Übereinstimmung, die lässt ihn etwas aufmerksam werden. Ich kann mich noch gut entsinnen, es gab da mal eine Erzählung, eine Begebenheit, den Wahrheitsgehalt kann man wahrscheinlich auch etwas anzweifeln. Es war kurz nach dem Umbruch in der ehemaligen Sowjetunion, man hieß mittlerweile auch GOS, aber Gorbatschow war damals immer noch Staatsoberhaupt. Und so soll es eine Parlamentssitzung gegeben haben und in dieser Parlamentssitzung gab es auf einmal eine Unruhe. Man war für die Demokratie zwar schon offen, aber man war eigentlich noch so gewohnt, dass es nur eine Meinung gab. Und so saß Gorbatschow, der ja die Demokratie vorantreiben wollte, saß so im Parlament und sagte folgenden Satz, oder den soll er gesagt haben. Nun sagte er, Genossinnen und Genossen, ich stelle fest, es gibt im Raum zwei Meinungen. Die eine, sagt er, ist die meine und die andere ist die falsche. Ähnlich ging es am Hofe Ahabs zu. Da waren 400 Propheten, alle waren der einen Meinung, er soll in den Krieg ziehen und Josaphat bekommt ein ungutes Gefühl. Gibt es da nicht einen Propheten, den man im Namen des Herrn befragen kann, sagt er. Sagt Ahab, ja, es gibt einen, den mag ich nicht. Immer redet er gegen mich, immer hat er etwas anderes zu sagen, was ich hören will. Es ist Micha, der Sohn des Himmler, er sitzt im Gefängnis. Ah, Mensch, sagt Josaphat, jetzt rede nicht so, lass uns ihn anhören. Und so wird er geholt und währenddessen spielt sich ein Spektakel vor Ahab und Josaphat ab. Da kommt Zedekia und er setzt sich einen Helm mit eisernen Hörnern auf und er sagt, mit diesen Hörnern wirst du den Feind in die Flucht jagen. Geh hin, ziehe aus. Und der Bote geht zu Micha und er sagt, Micha, das Wort steht gut. Sie sind sich alle einig. Jetzt komm du nicht dazwischen, komm du nicht quer. Mensch, rede doch im Sinne der anderen Propheten, so dass die Meinung die eine und die richtige ist und die gute ist. Micha sagt, so wahr der Herr lebt, was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. Und als er zum König kam, so heißt es dann ab Vers 15, sagt der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramot in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte er zu ihm, zieh hinauf und führe Israel zum Sieg, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Da sagte Ahab, Wie oft habe ich dir schon gesagt, wenn du im Namen des Herrn zu mir redest, sollst du nichts reden als die Wahrheit und keine Lüge. Und er sagt, Micha, ich sah, wie Israel da war, wie die Schafe ohne Hirten, denn der Hirte war gefallen im Kampf. Und während das sich alles vor Josaphat abspielt, trifft er trotzdem die Entscheidung und zieht in den Krieg. Das zeigt uns die weitere Geschichte. Ich frage mich erneut an dieser Stelle, warum tut er das? Und stelle erneut die Frage an mich und an uns zurück, warum tun wir manchmal Dinge, die wir eigentlich nicht wollten? Wir führen uns nochmal ganz kurz die Charaktere vor Augen, mit denen wir es hier zu tun haben. Da ist auf der einen Seite Ahab. Was ist er für ein Typ? Ahab wird uns als ein Mensch geschildert, der genau weiß, was er will. Ahab ist jedes Mittelrecht. Es heißt sogar, dass er, und das wird in 2. Chroniker geschildert, im Parallelbericht, dass er Josaphat reinlegte, dass er ihm gut zuredete und dass er für ihn Opfer brachte, ein großes Fest für ihn veranstaltete. Später heißt es sogar, Ahab war sich ja sicher, dass Micha keine Lüge redet, denn er selbst hatte mir gesagt, das sollst du nicht tun. Ahab verkleidet sich. Er geht als einfacher Soldat in den Krieg und er sagt zu Josaphat, nimm du mal die königlichen Gewänder, du führe das Heer an. Und als später die feindlichen Legionen kommen, sich den König schnappen, dann sehen sie, dass es Josaphat ist. Den wollten sie eigentlich gar nicht haben, sie wollten Ahab haben. Und sie lassen Josaphat laufen und Ahab trifft nachher ein anderes Schicksal. Er legt ihn rein. Ahab ist abgebrüht, würden wir sagen. Er weiß genau, dass Micha recht hat. Er weiß es. Und trotzdem führt er sein Ziel durch. Ahab ist hinterhältig. Wir hatten gesagt, ihm ist jedes Mittel recht. Wer ist Josaphat? Um das in wenigen Worten zu sagen, zuerst würde ich sagen, Josaphat ist zu gutgläubig. Er lässt sich hier auf eine gemeinsame Sache mit Ahab ein, obwohl er ihn sehr gut kennt. Es wird berichtet, dass der Sohn Josaphat mit der Tochter Ahabs verheiratet sind. Diese beiden Königshäuser sind eigentlich verschwägert. Sie kennen sich sehr gut. Josaphat weiß genau, mit wem er es zu tun hat. Und trotzdem lässt er sich hereinlegen. Wir würden vielleicht auch sagen, Josaphat ist zu schwach, aufzustehen und Nein zu sagen. Er hat nicht den Mut. Sich dem Druck zu entziehen, ist auch gar nicht so leicht. Ich kann mich gut entsinnen, ich war einige Monate in Lemgo an der Hochschule, wollte damals Elektrotechnik studieren. Und da saßen wir da mit Studenten, saßen wir oft zusammen, besonders in der Mensa, wenn man zu Mittag gegessen hat. Und man zählte sich ja so als Naturwissenschaftler und da saßen sie nun alle. Und da ging es auf einmal los, eine Diskussion, gibt es eine Schöpfung, gibt es sie nicht, ist alles durch Zufall, durch die Evolution entstanden. Tja, der gesamte Konsens war gegen mich gerichtet, alle waren anderer Meinung und ich verhielt mich ruhig, ja? Bloß nichts sagen. Ja? Und da war auf einmal ein junger Mann, ein Mitstudent, ein Baptist, der gehörte einer anderen Kirche an, und irgendwann meldete er sich zu Wort und sagte, ja, das sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube schon, dass es gute Hinweise gibt, dass das Ganze geschaffen ist, nicht zufällig entstanden ist und man muss nicht dumm sein, um an die Schöpfung zu glauben. Einmal meldete sich dort einer, nee, sehe ich auch so, da meldete sich einer, irgendwann meldete ich mich. Ja, ich glaube auch nicht an die Evolution, ich glaube auch, dass Gott geschaffen hat. Sich dem Druck der Masse zu entziehen, ist nicht leicht. Und Josaphat schafft es auch nicht. Und so trifft er eine Entscheidung, die er eigentlich nicht treffen wollte. Wen gibt es dann noch? Da sind die anderen Propheten, die reden nach dem Munde, denn sie werden vom Hofe bezahlt. Man will die Stelle nicht unbedingt verlieren. Da gibt es aber auch Micha. Und wie ist er? Micha schwimmt nicht mit dem Strom. Micha hat eine eigene Meinung. Micha, so lesen wir, in der Begebenheit liebt die Wahrheit. Er war schon einige Zeit im Gefängnis und so heißt es hiernach, dass er wieder zurück ins Gefängnis muss und er bekommt nur noch das Gnadenbrot und das Gnadenwasser. Er wird noch schlimmer behandelt als zuvor. Micha, so lesen wir, tritt für Gott ein. Er Er steht auf der Seite Gottes. Micha ist klug. So wie Nathan einst David überführte, so stellt es auch Micha auf eine kluge Weise an. Erst redet er nach dem Munde des Königs und der König verurteilt sich selbst. Es ist eine Lüge, sagt er. Es ist eine Lüge, die du redest. Und dann sagt Micha, ziehe nicht in den Krieg, denn es ist dein Ende und das Volk Israel wird ohne König sein. Er ist klug, wie er ihn überführt. Micha hat Rückgrat. Er kann sich dem Druck entziehen und steht zu dem, wozu er beauftragt wurde. Warum trifft Josaphat diese Entscheidung? Vor einiger Zeit las ich ein Buch, das hat mir persönlich sehr gefallen, war auch ein Bestseller, war an einem Professor für Psychologie aus den USA. Und das Buch trägt den Titel Die Psychologie des Überzeugens. Fand ich sehr interessant. Interessant ist auch, dass es dort einige Prinzipien gibt, die aufgeführt werden, die hier in dem Kapitel sich genau widerspiegeln. So schreibt Cialdini, der Schreiber dieses Buches, von einem Prinzip der Reziprozität nennt er das. Man sagt, dass Menschen sich gerne für eine Gefälligkeit revanchieren, die man ihnen entgegengebracht hat. Kurz illustriert, wenn wir ein neues Auto kaufen, wir gehen in das Autohaus und wir suchen uns das gewünschte Auto aus, dann kommt ja meistens ein Händler auf uns zu und sagt, die nächsten Inspektionen sind für Sie kostenfrei. Wir geben Ihnen noch einen Satz Winterreifen dazu. Und dieses Radio tauschen wir natürlich selbstverständlich aus. Sie kriegen eins mit Navigationssystem und das Ganze ist natürlich kostenfrei für Sie. Und wenn wir so da stehen, als Kunde, als Käufer, da denken wir, Mensch, die zahlen noch drauf. Die machen doch überhaupt keinen Gewinn damit. Und jetzt die Frage, wo werden wir wohl die nächste Inspektion machen? Wo werden wir hinfahren, wenn es die nächste Reparatur ansteht? Ja, natürlich dorthin, wo man uns eine solche Gefälligkeit getan hat. Und so sagt Cialdini, wenn man uns eine Gefälligkeit tut, so möchten wir uns gerne revanchieren dafür. Und vielleicht sogar noch über das Maß hinaus, wie man uns entgegengekommen ist. In 2. Chroniker wird berichtet, dass Josaphat großzügig empfangen wurde. Es gab ein großes Fest, man veranstaltete viel und Josaphat wurde groß willkommen geheißen. Wie kann man da so einfach Nein sagen, wenn man um einen Gefallen gebeten wird? Als weiteres berichtet Cialdini von einem Prinzip, das nennt er Commitment. Was steckt dahinter? Er sagt, wer sich zu einer Sache bekennt, tut alles, um dieser Sache zu genügen, selbst wenn er nicht ganz absolut dahinter steht. Selbst wenn man eine Entscheidung trifft, die man eigentlich nicht so gerne treffen wollte, tut man alles, um gerade zu stehen, um das umzusetzen. Und er begründet das folgendermaßen. Er sagt, wir als Menschen wollen zwischen dem, was wir sagen und zwischen dem, wie wir handeln, übereinstimmen. Man sagt heutzutage dazu, wir wollen kongruent sein, wir wollen schlüssig sein, man will in sich nicht widersprüchlich sein. Natürlich tun wir manchmal Dinge anders, als wie wir reden, aber er sagte, tief in uns haben wir das Bedürfnis. Das, was wir sagen, soll mit unseren Taten übereinstimmen. Nun, wir haben den Vers 4 gelesen. Josaphat sagt, ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk und meine Pferde sind wie deine Pferde. Wie kann man da noch einen Rückzieher machen? Wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, kippt man meistens raus. Und als drittes Prinzip, das sich hier auch wiederfindet, möchte ich anführen, Cialdini sagt, es gibt das Prinzip der Autorität. Und starker gesellschaftlicher Druck führt dazu, dass man sich Autoritäten beugt. Sich dem Druck der Masse zu entziehen, fällt nicht leicht. Und ich konnte es damals an der Hochschule auch nicht. Später dachte ich mir auch, warum meldest du dich nicht zuerst? Warum sagst du nicht Nein, wenn alle Ja sagen? Wenn es richtig ist, Nein zu sagen. Warum tust du es nicht? Es ist nicht leicht. Den einen fällt es vielleicht leichter, den anderen nicht. Wenn wir nun diese drei Charaktere sehen, diese ganze Begebenheit, dann stelle ich mir, dann stelle ich uns die Frage, wer sind wir? Ein Ahab, da sind wir uns einig, sind wir nicht. Dieser Typ sind wir nicht, der wollen wir auch nicht sein. Und da bleiben eigentlich nur noch zwei Typen über. Da ist Josaphat und da ist Micha. Und wenn ich in mich hineinhöre, in mich hineinblicke, dann stelle ich fest, ich habe in mir die Sehnsucht, ein Micha zu sein. Einer zu sein, der aufsteht. Einer zu sein, der die Dinge durchschaut, der den Mut hat, Nein zu sagen, wenn die gesamte Masse gegen einen ist. Und so oft stelle ich fest, dass ich eher ein Josaphat bin. Da bin ich jemand, der es sich verkneift. Da bin ich jemand, der nicht den Mut hat, zu dem Guten und Richtigen zu stehen, wenn die Masse drückt. Wo stehen wir? Warum treffen wir manchmal Entscheidungen, die wir nicht treffen wollen, auch wenn es unser geistliches Leben betrifft? Ich möchte immer mehr ein Micha werden und Abstand von dem nehmen, der ich in manchen Situationen bin, mit dem ich nicht zufrieden bin. Worum geht es in dieser Begebenheit noch? Da lesen wir in Vers 10, und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Und die Propheten weissagten vor ihnen. Nun, wenn der König im königlichen Gewand im Tore seiner Hauptstadt sitzt, so heißt es oft, dass er zu Gericht sitzt, dass er ein Urteil fällt. Und die beiden Könige sitzen da und sie urteilen darüber, welcher der Propheten sagt nun die Wahrheit von Gott. Wer hat Recht von ihnen? Sind es die 400 oder ist es Micha? Sie maßen sich also an, hier ein rechtes, ein richtiges Urteil zu fällen. Und Micha schreibt, oder Micha sagt, ich lese Vers 19, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Kurzerhand, er sagt, während ihr beiden Könige hier sitzt und Gericht darüber haltet, welcher der Propheten nun von Gott ist oder nicht, was Gott nun gesagt hat oder nicht, sitzt ein anderer zu Gericht. Gott sitzt im Gericht, zu seiner Linken und zu seiner Rechten sind auch viele und er urteilt über dich, Ahab. Wie sieht's um dich aus? Wie steht's um dich? Und wer hat Ahab sich allem widersetzt, allen Warnungen widersetzt, heißt es, er zieht in den Kampf, oder Josaphat zieht in den Kampf. Wie ich bereits sagte, Josaphat durfte sich diese königlichen Gewänder anziehen und während man ihn griff, während man ihn packte, fing er an zu schreien, ich bin doch der König von Juda. Man lässt ihn laufen und es heißt in dem Bericht, dass ein Soldat, er wird nicht mit Namen erwähnt, seinen Bogen zieht, Bogen spannt und einen Pfeil abschießt aufs Geratewohl. Er hat kein genaues Ziel vor Augen. Dieser Pfeil trifft Ahab und er stirbt an den Folgen seiner Kriegsverletzung. Gott, so würden wir vielleicht zusammenfassen, lässt sich an dieser Stelle nicht spotten. Er lässt sich von Ahab nicht spotten. Wer aber bin ich, wenn ich diese Geschichte lese und sie betrachte? Da ist ein Ahab, er nimmt seine letzte Chance nicht wahr. Da ist ein Josaphat, der begeht in Zukunft noch einmal diesen selben Fehler. Er wird noch einmal von Gott darauf hingewiesen und die Pläne, die er sich genommen hat, damals mit einem anderen König, werden alle zerschlagen. Und dann lernt Josaphat daraus, dass er auf das hören soll, was Gott ihm sagt und den Weg gehen soll, den Gott ihm weist. Und wahrscheinlich müssen wir alle sagen, an dieser Stelle sind wir alle ein Stück weit Josaphat. Nicht selten müssen wir erneut darauf hingewiesen werden, diesen Weg gehe. Und wie oft muss Gott mir sagen, gehe diesen Weg, denn das ist der gute und der rechte Weg. Zu gerne möchte ich ein Micha sein. Jemand, der genau weiß, was Sache ist, der den Mut hat, aufzustehen, wenn es richtig ist, der klug ist, zu handeln und das in rechter Weise und Ja sagt, wenn es richtig ist, obwohl alle Nein sagen. Micha ist mein Vorbild. Ein Micha möchte ich sein. Das wünsche ich uns, dass wir das in unserem Leben für uns immer mehr können und auch in unserem Glauben immer mehr können. Dort, wo es wichtig ist, wo es richtig ist, aufzustehen und zu sagen, da ist Gott, da bin ich. Den guten Weg, den Gott mir vorweist und den er mir zeigt, den möchte ich gehen. Möge Gott uns dabei helfen uns beistehen. Amen.